Für heute habe ich einen kurzen Text aus dem Johannesevangelium, Johannes 20, 21 bis 23. Johannes 20, 21 bis 23. Ich habe zwei Verse mehr da euch hier hingetan, damit ihr ein klein wenig den Zusammenhang habt. Aber ich lese nicht mit. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Jesus ist am ersten Tag der Woche auferstanden. In unserem heutigen Sprachgebrauch ist dies der Sonntag, der Tag nach dem Sabbat. In Deutschland wird der Sonntag heute als siebter Tag der Woche gerechnet und mit dem Samstag zum sogenannten Wochenende zusammengefasst. In der Bibel jedoch steht der Sonntag als erster Tag der Woche für den Anfang. So begann die Erschaffung der Welt an einem Sonntag. Der auferstandene Herr traf seine versammelten Jünger am Sonntagabend. Es war Kaiser Konstantin I., der im Jahre 321 den Tag der Sonne zum verpflichtenden Feiertag machte. Als Christen können wir uns so jede Woche neu an die Auferstehung von Jesus Christus erinnern, denn mit der Auferstehung von Jesus Christus beginnt die neue Schöpfung. Es war am Abend dieses ersten Tages der Woche, dass Jesus bei den versammelten Jüngern erschien. Bis zu diesem Moment war Maria von Magdala die einzige Person, die den Auferstandenen bereits gesehen hatte. Jesus hatte Maria von Magdala damit beauftragt, den anderen Jüngern die Nachricht von der Auferstehung von Jesus zu überbringen. Aus dem Bericht bei Johannes können wir entnehmen, dass jeder Jünger irgendwo zwischen Glauben und Zweifel unterwegs war. Wie mögen sie diesen ersten Tag der Woche verbracht haben? Wir wissen nur sehr wenig über diese Zeit zwischen Hoffen und Bangen. Dann am Abend versammeln sich die Jüngerinnen und Jünger, die meisten jedenfalls. Thomas fehlte. Sein persönlicher Weg zur Freude dauerte deshalb eine Woche länger als bei den anderen Jüngern. Jesus begrüßt seine Jünger mit dem Friedensgruß. Außerdem zeigt Jesus ihnen die Wunden an seinen Händen und an seiner Seite. Jesus weist sich also aus. Jesus macht deutlich, dass es wirklich er selbst ist, der da vor seinen Jüngern steht. Ich sagte bereits, dass jeder der Jünger Jesu irgendwo zwischen Zweifel und Glauben unterwegs war. Das leere Grab allein reichte nicht aus, um sie davon zu überzeugen, dass Jesus auferstanden war. Auch Maria von Magdala hatte ja den Gedanken, der Leichnam sei nur umgebettet worden. Die Jüngerinnen und Jünger von Jesus brauchten die Begegnung mit Jesus. Dann erst konnten sie ihre Zweifel hinter sich lassen. Sie wurden froh, als sie Jesus sahen. In diese Situation hinein spricht Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern den Frieden zu. Friede sei mit euch. Jesus hatte diese Friedensformel bereits als Gruß gesagt, als er mitten unter seinen Jüngern erschien. Nun wiederholt Jesus diesen Satz und verbindet ihn mit der Sendung. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Von diesem Moment an haben die Jüngerinnen und Jünger von Jesus einen Auftrag. Sie sind Gesandte, so wie Jesus selbst Gesandter ist. Ein Gesandter weiß normalerweise, wer ihn gesandt hat. Er weiß, was sein Auftrag ist. Die Jüngerinnen und Jünger von Jesus hatten Jesus gründlich kennengelernt, denn sie waren mit ihm unterwegs gewesen. Aber ihr Auftrag ist ihnen in diesem Moment noch nicht ganz klar. Für uns, die wir das Johannesevangelium erst viele Jahre später lesen, kommt der Auftrag von Jesus an seine Jüngerinnen und Jünger nicht überraschend. Schließlich konnten wir diese Sendung bereits in dem Gebet von Jesus entdecken, in dem Gebet, von dem uns Johannes 17 berichtet, wo Jesus unter anderem sagt: So wie du mich in die Welt gesandt hast, genauso habe ich sie in die Welt gesandt. Für sie gebe ich mein Leben hin und gehöre so ganz dir. Dann gehören auch sie ganz zu dir und leben in der Wahrheit. Verse 18 und 19 aus Kapitel 17. Im Johannesevangelium steckt der Auftrag Jesu an seine Jüngerinnen und Jünger praktisch in diesem Wörtchen wie. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Ich schließe daraus, um unseren Auftrag zu kennen, müssen wir Jesus kennen. Der Vater sendet Jesus in diese Welt. Wir lernen, wie Jesus seinen Auftrag ausführt, und wir lernen dadurch für unseren eigenen Auftrag. Unser Auftrag ist keine Liste mit Punkten, die wir erledigen sollen, keine To-Do-Liste, sondern Jesus ist der Weg zum Leben. Jesus hat den Weg zum Leben geöffnet. Wir selbst sind nicht der Weg, aber wir sind doch Wegweiser für andere Menschen. Unser Auftrag ist, diesen Weg zu gehen, diesen Weg zu kennen. Wir folgen Jesus nach und wir begleiten andere Menschen auf diesem Weg. Jesus ist unser Vorbild. Wir sind in diese Welt gesandt, so wie Jesus in diese Welt gesandt ist. Das Kennzeichen der Sendung von Jesus ist der Geist Gottes, der Heilige Geist. Dies wird im Johannesevangelium deutlich herausgearbeitet, denn für Johannes den Täufer ist der Heilige Geist das Erkennungszeichen. Am Heiligen Geist erkennt Johannes der Täufer, wer Jesus ist. Ich zitiere hier aus dem Anfang des Johannesevangeliums weiter, bezeugte Johannes: Ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und bei ihm bleiben. Auch ich wusste nicht, wer er ist, aber Gott, der mich beauftragt hat, mit Wasser zu taufen, hat mir gesagt: Der, auf den du den Geist herabkommen und bei ihm bleiben siehst, der ist es. Er tauft mit dem Heiligen Geist. Ich habe es gesehen und kann bezeugen, er ist der Sohn Gottes. Jesus sendet seine Jüngerinnen und Jünger genau so aus, wie der Vater ihn selbst gesandt hat. Deshalb gibt Jesus ihnen den Heiligen Geist, indem er sie anhaucht. Die Tatsache, dass Jesus seine Jünger anhaucht, ist ein Rückverweis auf die Erschaffung des Menschen. Als Gott den Menschen erschafft, haucht Gott dem Menschen das Leben ein. Johannes stößt uns sehr deutlich darauf, dass mit Jesus die Neuschöpfung startet. So hat Johannes bereits den Anfang seines Evangeliums so gestaltet, dass er an den Bericht über Gottes Schöpfung erinnert. Vergleicht einmal 1. Mose 1, Vers 1 und Johannes 1, Vers 1. Wenn wir einmal auf dieser Spur sind, entdecken wir weitere Details. Jesus reinigt den Tempel bereits direkt nach seinem ersten Wunder, wenn man nach der Reihenfolge im Johannesevangelium geht. Das Chaos wird geordnet zur Ehre Gottes, so wie Gott es bei der Schöpfung der Welt tut. Immer wieder baut Johannes Hinweise ein. Wir sollen verstehen, der Auftrag von Jesus Christus ist, dieser Welt neues Leben zu bringen. Das Ziel ist die neue Schöpfung. Jesus öffnet den Weg zu neuem Leben. Um an diesem neuen Leben Anteil zu haben, müssen wir neu geboren werden. Im Johannesevangelium ist der Geist Gottes, der Heilige Geist, synonym für das neue Leben. Also synonym heißt sozusagen das Stichwort dafür, das neue Leben. Der Heilige Geist ist bei Johannes keine Superkraft, welche Menschen besondere Gaben gibt. Der Heilige Geist ist das Leben. Jesus haucht seine Jüngerinnen und Jünger mit dem Leben an. Es ist immer schwierig, wenn so viele Namen alle mit J anfangen. Aber Johannes, wollte ich sagen, benutzt in seinem Evangelium eine Bildersprache. Und Johannes skizziert zwei Bereiche. Etwas kann von unten oder von oben sein. Johannes 8, 23. Unten steht der Tod, aber das Leben kommt von oben. Etwas kann dunkel oder hell sein. Das Dunkle und die Blindheit stehen für den Bereich des Todes, während das Leben Licht ist. Eng mit dem Licht verbunden ist der Begriff der Wahrheit. Und es gibt noch mehr so Begriffe, die einander gegenüberstehen im Johannesevangelium. Die dürft ihr gerne entdecken beim Lesen. Wir müssen das Konzept dieser zwei einander entgegengesetzten Bereiche vor Augen haben, um das Johannesevangelium in seiner Tiefe zu verstehen. Jesus ist am Kreuz gestorben. Damit ist Jesus im Machtbereich des Todes. Dann wurde Jesus vom Vater zum Leben auferweckt. Damit hat Jesus den Machtbereich des Todes verlassen und hat den Weg zum Leben eröffnet. Vor Jesus gab es keinen Weg vom Tod zum Leben. Auch als Jesus den Lazarus zum Beispiel von den Toten auferweckt, verlässt Lazarus damit nicht den Machtbereich des Todes, denn später ist Lazarus auch wieder gestorben. Erst mit der Auferstehung von Jesus Christus gibt es überhaupt einen Weg aus dem Machtbereich des Todes hinein in den Machtbereich des Lebens. Jesus selbst ist der Weg zum wahren Leben. Die Sendung von Jesus ist es, dieser Weg zu sein und uns diesen Weg zu zeigen. Das Ziel dieses Weges ist das wahre Leben, welches in Gott ist. Jesu Weg darf zu unserem Weg werden. Jesus ist für uns gestorben, damit wir seinen Weg gehen können. In Vers 23 nun redet Jesus von der Sünde und ihrer Vergebung. Hier ist es wichtig, dass wir nicht unser eigenes Verständnis des Wortes Sünde in den Text hineinlesen. Hier sind keine einzelnen Taten gemeint. Auch hier steht wieder der Gedanke von zwei Bereichen im Hintergrund. Das Wort Sünde kennzeichnet Menschen, die sich im Machtbereich des Todes befinden. Jesus öffnet den Weg aus der Sünde in das Leben. Solange wir Sünde als schlechte Taten verstehen, könnten wir auf die Idee kommen, dass Jesus uns hilft, bessere Gewohnheiten zu entwickeln, wie so ein Besserungsprogramm, Resozialisierung, weiß nicht, was es da alles geben kann. Aber damit tragen wir unsere eigene Auffassung von Sünde zurück in den Text und wir verstehen nicht mehr, was Johannes uns vermitteln will. Es ist Sünde, nicht erkennen zu können oder zu wollen, dass Jesus von Gott in diese Welt gesandt wurde. Ich zeige euch ein paar ausgewählte Beispiele. Jesus ist das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes 1, 29. Das sagt Johannes der Täufer über Jesus. Und im 8. Kapitel des Johannesevangeliums sagt Jesus seinen Zuhörern, ich gehe fort und dann werdet ihr mich suchen, aber ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Dieser Vers alleine hört sich ein bisschen hämisch an. Vielleicht, das ist überhaupt nicht so, man muss das ganze Kapitel lesen, wie immer. Aber ich kann jetzt immer nur einzelne Verse zitieren. Im Hintergrund steht hier auch wieder das Bild von zwei Bereichen. Die Menschen sind im Bereich der Sünde und Jesus wird vom Tod zum Leben gelangen. Das kündigt Jesus hier bereits an. Und da Jesu Zuhörer aber nicht bereit sind, seine Sendung anzuerkennen, können sie nicht zum Leben gelangen. Sie werden in ihrer Sünde sterben. Das sagt Jesus recht deutlich und überraschend ausführlich. Wenn ihr nicht glauben wollt, dass ich es bin, werdet ihr eben in euren Sünden sterben. Vers 24 aus Kapitel 8. Und das ist dieser Sündenbegriff, den Johannes verwendet. Also nicht, wer nachts zum Kühlschrank schleicht oder solche Sachen. Nein. Wer nicht an Jesus glauben will, der lebt in der Sünde. Er kann trotzdem ein netter Nachbar sein. Er kann trotzdem ein ordentliches Leben führen. Sünde ist hier nicht moralisch verstanden. Ich komme zurück zum Vers 23. Hier in der Basisbibel besteht dieser Vers aus zwei genau parallelen Sätzen. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Einmal ist das, was Jesus sagt, positiv formuliert und einmal ist es negativ formuliert. Doch der griechische Text sieht etwas anders aus. In den beiden Halbsätzen werden unterschiedliche Verben verwendet, also nicht vergeben und nochmal vergeben. Eine bessere Übersetzung könnte so lauten, welchen immer ihr die Sünde erlasst, denen sind sie erlassen, welchen immer ihr sie festhaltet, für die sind sie festgehalten. Und ich möchte erläutern, zu welchem Verständnis dieses Textes ich schlussendlich gelangt bin. Dass hier Sünde nicht als moralische Verfehlung aufgefasst ist, habe ich bereits erklärt. Sünde steht dafür, nicht an Christus zu glauben. Jesus nicht zu finden bedeutet, ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wenn nun ein Mensch aufgrund des Zeugnisses der Jünger zum Glauben an Jesus Christus als dem Sohn Gottes kommt, verlässt er den Bereich der Sünde und des Todes. Wo dies allerdings nicht der Fall ist, bleibt der Mensch im Bereich der Sünde und des Todes. Beide Vorgänge sind als aktive Tat der Jünger in Bezug auf die Sünden der Menschen formuliert. Und das macht diesen Vers etwas verwirrend. Die Jüngerinnen und Jünger erlassen Menschen ihre Sünden oder sie halten Menschen diese Sünden fest. Vielleicht hilft es hier, einen Blick zurück auf die Sendung von Jesus zu werfen. Amen, Amen, das sage ich euch. Wer Schuld auf sich lädt, ist ein Sklave der Schuld. Ein Sklave gehört nicht für immer zur Familie, aber der Sohn gehört für immer dazu. Wenn also der Sohn euch frei macht, seid ihr tatsächlich frei. Jesus macht Menschen frei von der Sünde. Und nun sind die Jüngerinnen und Jünger von Jesus in seinem Auftrag unterwegs. Sie befreien Menschen aus dem Bereich der Sünde und des Todes. Allein dadurch, dass sie das Evangelium weitergeben. Die gute Nachricht davon, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, auferstanden ist, dass der Weg zum Leben frei ist. So befreien die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Menschen aus dem Bereich der Sünde und des Todes. Aber eine Nachricht muss ja auch empfangen werden, aufgenommen werden, angenommen werden, zugehört werden, was immer diese Hindernisse alle sind. Wer immer dann sich durch die Jüngerinnen und Jünger von Jesus aus den Sünden befreien lassen will, der wird frei sein. Das Gegenteil ist aber auch wahr. Wer die Wahrheit nicht erkennen will, der wird Sklave der Sünde bleiben. Deswegen diese doppelte Formulierung. Wie schon gesagt, besteht die Sünde darin, nicht an Jesus zu glauben. Jesus ist vom Vater in diese Welt gesandt worden. Wer dies nicht glaubt, ist im Bereich der Sünde und nicht im Bereich der Wahrheit. Wie ist Jesus selbst mit denen umgegangen, die ihm seine Sendung nicht glauben wollten? Jesus sagt ihnen: Ich könnte noch viel über euch sagen und in vieler Hinsicht über euch urteilen, aber der, der mich beauftragt hat, ist die Wahrheit selbst. Und ich sage der Welt das weiter, was ich von ihm gehört habe. Aus wieder Johannes 8, diesmal Vers 26. Jesus hat also die Menschen nicht verurteilt. Jesus steht für die Wahrheit ein und Jesus hat weiterhin unterstrichen, dass er selbst der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Er hat darauf bestanden und immer wieder bestätigt, dass er in Gottes Auftrag vom Vater in die Welt gekommen ist. Und das ist es, was die Welt wissen muss. Jesu Auftrag richtet sich nicht gegen die Welt, aber die Wahrheit steht im Gegensatz zur Sünde. Die Wahrheit ist, dass Jesus vom Vater in diese Welt gesandt ist. Genauso sendet Jesus uns. Als Jüngerinnen und Jünger von Jesus sind wir also der Wahrheit verpflichtet und damit auch der Ehrlichkeit, der Offenheit und der Transparenz. Schließlich hat Jesus Christus uns frei gemacht von der Sünde. Wir gehören nun zu Gott und damit gehören wir zum Leben. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Für uns ist dies ein Ansporn, echt und authentisch mit Gott unterwegs zu sein. Schließlich können wir schlecht von der Wahrheit reden und dabei selbst Dinge verstecken. Am Ende würden wir zwar vom Leben reden, doch niemand würde mit uns tauschen wollen, weil dieses Leben eben nicht echt ist, sondern nur eine Fassade. Ich verstehe den Vers 23 so, dass Jesus uns wirklich seine Sendung übertragen hat. Wir sind nun Trägerinnen und Träger der guten Nachricht. Jesus gibt uns seinen Geist, wir sind also nicht allein unterwegs. Wir sind die sichtbaren Boten, die den Menschen begegnen. Die Art, wie wir selbst die gute Botschaft in unser Leben integrieren, beeinflusst am Ende auch die Botschaft an sich. Wir können ehrliche und glaubhafte Boten sein. Vielleicht passt bei uns aber auch der Sonntag nicht zum Alltag. Wir können offen sein für andere Menschen und ihre Nöte. Vielleicht speisen wir sie aber auch ab mit frommen Worten. Mach es dir wieder neu bewusst, wenn du glaubst, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um dich frei zu machen, dann bist du wirklich frei. Den Machtbereich der Sünde und des Todes hast du bereits verlassen. Richte dich ein im Leben und in der Wahrheit. Halte fest am Wort, an der guten Nachricht und lass den Heiligen Geist an dir arbeiten. Gott ist dabei, diese Welt neu zu schaffen. Deshalb sendet Jesus dich zu den Menschen. Dein Auftrag ist, Menschen aus dem Bereich der Sünde und des Todes zu befreien, indem du ihnen die gute Nachricht vermittelst. Und dies wird gelingen, wenn Menschen in deinem Leben Jesus erkennen können. Und vielleicht noch dieser Zusatz: Jesus ist an seinen Wunden zu erkennen. Amen. Ich denke, wir singen ein Lied zusammen als Nächstes.